da ist alles weggekommen. Die Burg ist wirklich geplündert worden bis auf das Letzte.
Von der friedlichen Burgfeste im Mittelalter, später zur Ruine erklärt und im 19. Jahrhundert wieder aufgeblüht. Die Burg Mauterndorf hat ihre Höhen und Tiefen in der Geschichte und auch einen namensbekannten Burgherrn, Hermann Göring. Wie man heute mit der Geschichte umgeht und ob der NS-Verbrecher nun tatsächlich ein Ehrenbürger von Mauterndorf war, das hören Sie in dieser Podcast-Folge.
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Herzlich willkommen zurück zum SN-Podcast Schattenorte. Ich hoffe, Sie hatten einen wunderschönen Sommer. Der Herbst meldet sich ja jetzt langsam, aber sicher zurück und somit beginnt auch wieder die Zeit für schaurige und düstere Geschichten. Mein Name ist Simona Pinwinkler und gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner behandeln wir in dieser Reihe wie gewohnt Orte mit vergessener, dunkler oder manchmal auch mystischer Geschichte in und um Salzburg. Hier dazu auch gleich der Aufruf. Wenn auch Sie einen Schattenort kennen, dann schreiben Sie uns wie gewohnt an podcast@sn.at. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. In der ersten Folge dieser Staffel verschlägt es uns nach einer längeren Pause wieder einmal in den Lungau. Die Salzburger Nachrichten waren mit dem Airstream, also der mobilen Redaktion, in Tamsweg. Da ging es in der Berichterstattung viel um das Thema Abwanderung und die Bevölkerungsentwicklung im Bezirk und warum dann doch manche im Lungau bleiben. Alles zum Nachschauen und Nachlesen finden Sie auf www.sn.at. Währenddessen habe ich mich nach einem Schattenort umgesehen und bin nur etwa 10 Autominuten entfernt in Mauterndorf fündig geworden. Die Burg, erhöht nahe des Marktes Mauterndorf am Fuße des Tauerngebirges, gilt als eine friedliche Burg, wie auch die Verwalterin Ingeborg Stolz bei einem Rundgang sagt. Das Anwesen ist nie abgebrannt, beschossen oder belagert worden. Nicht einmal Hexen sind dort verbrannt oder gefoltert worden. Klingt doch langweilig oder irgendwie verschlafen, aber nein, die Burg hat sehr wohl eine bewegte Geschichte, vor allem ab dem späten 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert. Da wird es dann spannend. Denn da kauft ein Mäzen jüdischer Abstammung die Burg. Und kein geringerer als der spätere Nazi Hermann Göring ist dessen Patensohn und wird ab 1939 auch noch Burgherr in Mauterndorf. In einer Sonderausstellung ist dieses Kapitel auch heute Thema. Ich fahre also nach Mauterndorf und will mir selbst ein Bild machen. Teil 1: Der Verfall. Statt Schatten finde ich erst einmal ganz viel Licht. An diesem Septembertag gibt es strahlenden Sonnenschein, keine einzige Wolke ist am Himmel zu sehen und die Fahrt über den Tauernpass verläuft reibungslos. Es ist kaum Verkehr und plötzlich landet man unvermittelt vor den Türmen der Burg Mauterndorf. Beim Eingang zur Burg, wo die Besucher ihre Tickets kaufen, hängt ein Schild mit der Aufschrift Mautstelle. Und das kommt nicht von ungefähr. Mauterndorf war die älteste Zollstätte im gesamten Ostalpenraum. Es war eine wichtige Einnahmequelle des Domkapitels. Lag diese Mautstelle doch genau an einer der wichtigsten Straßenverbindungen zwischen Venedig und den Regionen nördlich der Alpen. Ein paar Daten und Fakten zur Burg. Bereits im 11. Jahrhundert wurde das Gebiet dem Domkapitel in Salzburg übergeben. 1217 erhielt Mauterndorf dann das Marktrecht, das ist relativ früh. Und ab 1253 wurde die Burg erbaut.
Und jetzt stehen wir da im Burghof und da sieht man dann schon zu rechter Hand den Wehrturm. Der Wehrturm ist 44 Meter hoch und das war eines der ersten Bauteile. Es war natürlich zuerst nur die Ringmauer und der Ballas zu linker Hand und zu rechter Hand der Wehrturm, der aber nicht gleich alle 6 Geschosse gehabt hat, sondern einmal nur 4. Und da hat man dann sukzessive weitergebaut. Es war einmal so um 1500 dann die Belagerung der Türken, die näher gerückt sind. Und da hat man dann natürlich die Burg verstärkt Und es wurde dann auch der Wehrturm um 2 Stockwerke, das sieht man ganz schön, erhöht.
Das schildert Burgverwalterin Ingeborg Stolz. Im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert baute Erzbischof Leonhard von Keutschach Wohnräume über die Burgkapelle, die noch heute erhalten sind. Doch im Laufe der Jahre und vor allem auch in der frühen Neuzeit verfiel die Burg immer mehr. Spätestens im frühen 19. Jahrhundert, dann nach den Napoleonischen Kriegen, verlor sie ihre Bedeutung mit dem Ende des Fürsterzbistums. Zudem wurde in der Burg nur die niedere Gerichtsbarkeit ausgeübt. Das bedeutet, schwere Delikte wurden in Mosheim verhandelt. Somit betrafen die zahlreichen und berüchtigten Hexenprozesse und Zauberbubenprozesse, wie wir sie kennen und wo wir auch eine Podcast-Folge haben, also gern nachhören, diese betrafen Mauterndorf nicht. Also in Lungau wurden etwa 130 Menschen hingerichtet wegen Hexerei und Zauberei, also vermeintlich natürlich. Die Burgverwalterin führt mich in unserem Rundgang auch zum Angstloch im Wehrturm. Es war als Verlies gedacht. Sie erinnern sich vielleicht, auch auf der Burg Hohenwerfen gab es dieses Angstloch. In Mauterndorf ist aber kein Gefangener belegt, wie Ingeborg Stolz mir erzählt.
Und wenn man da jetzt drunter schaut, dann spricht man vom Verlies oder vom Angstloch auf der Burg Mauterndorf.
Das ist in Mosheim, oder?
Ja, wobei es ist jetzt nicht wirklich nachgewiesen worden, dass man da irgendwie Gefangene unten gehabt hat, sondern eher, man ist einmal runtergestiegen und dann hat man eben gemerkt, dass das eigentlich eher Knochen von Tieren waren. Also so ist das einfach überliefert.
Die Burg fiel also im 19. Jahrhundert unter staatliche Verwaltung. 1832 wurde sie gar zur Ruine erklärt. Ein Käufer war dringend gesucht. Doch wer kauft eine Feste, die dem Verfall preisgegeben war? Jemand mit Geld musste also her, doch das dauerte noch eine ganze Weile. Es fanden sich dann zwar nach und nach Käufer, aber so richtig aufgeblüht ist die Burg unter den neuen Besitzern auch nicht. Vielmehr ist noch mehr verfallen und noch mehr davon ausgehöhlt worden. Beim Südtrakt wurde dann sogar das Dach abgetragen, aus Sicherheitsgründen, denn das Dach war bereits komplett verfault. Doch die Rettung des historischen Gebäudes kam schließlich aus Berlin. Teil 2. Der Retter. Im Juli 1894 kam der deutsche Arzt Hermann Eppenstein in Mauterndorf an, gemeinsam mit einer befreundeten Familie. Nicht zur Sommerfrische, zumindest noch nicht, sondern der Zweck dieses gemeinsamen Besuchs im Lungau war die Besichtigung eines Kaufobjekts, und zwar der Burg Mauterndorf. Dem Bürgermeister Isidor Guck war es damals gelungen, die Burg an den Berliner Arzt Eppenstein zu verkaufen. Dieser verpflichtete sich dazu, die Burg binnen 3 Jahren zu restaurieren. Und das tat er auch. Mit großem finanziellen Aufwand ließ er das Anwesen wieder prächtig erbauen und sanieren. Dazu gibt es spannende Vorher-Nachher-Fotos, die auch in der Burg besichtigt werden können.
Die Burg war Ruine. Also es war wirklich gar nichts da. Also wenn man die Bilder sieht, der hat anfangen müssen bei den Dächern und der hat wirklich alles behutsam, sorgfältigst aufgebaut. Natürlich war er sehr beducht, weil es war natürlich auch eine finanzielle Frage. Aber wenn man da Bilder sieht aus der Zeit, die Burg hat gesperrt werden müssen, weil das war einfach mit diesem Zustand, hätte da aus Sicherheitsgründen niemand reinkommen können.
Das heutige Erscheinungsbild der Burg ist somit maßgeblich von diesen Arbeiten Ende des 19. Jahrhunderts geprägt. Eppenstein kaufte auch das Schlossmeierhaus am Fuße des Schlossbergs in Mauterndorf, das vor allem während der Wintermonate als Wohnhaus diente, wenn es im Schloss zu kalt wurde. Doch wer war nun dieser Hermann Eppenstein? Der Arzt und Kaufmann stammte aus einer jüdischen Familie. In Mauterndorf machte er sich beliebt, nicht nur als Burgherr, sondern vor allem durch sein karitatives und gesellschaftliches Engagement. Er baute den Kindergarten, stiftete für Vereine, Feuerwehren und Hilfseinrichtungen. Ihm gehörte außerdem eine Villa in der Imbergstraße in der Stadt Salzburg. Schließlich wurde er zum Ehrenbürger ernannt und vom Kaiserreich in den Ritterstand erhoben. Teil 3. Die Gäste. Ich habe vorher schon von einer befreundeten Familie gesprochen, die bei der Besichtigung vor dem Kauf der Burg mit Eppenstein in Mauterndorf verweilte. Das war keine geringere Familie als Familie Göring, genauer gesagt Heinrich Göring und seine zweite Frau Franziska. Franziska war das zuvor um einiges jüngere Kindermädchen der Familie Göring. Und nach dem Tod der ersten Frau Ida, mit der er 4 Kinder hatte, hat er dann eben mit Franziska auch noch einmal 5 Kinder in die Welt gesetzt und sie geheiratet. Die Familien Eppenstein und Göring standen sich sehr nah, lebten zeitweise auch gemeinsam auf Burg Feldenstein in Nürnberg. So gibt es Geschichten darüber, Eppenstein sollte eine Affäre mit Görings zweiter Frau, also mit Franziska, gehabt haben. Belege dafür gibt es nicht, doch sogar Personen aus der Familie haben Erzählungen dazu weitergetragen. Gerüchte, Eppenstein sei sogar der Vater etwa des jüngsten Göring-Sprosses Albert, wurden bisher von Historikern aber widerlegt. Jedenfalls waren die beiden Familien sehr eng miteinander, das kann man schon einmal mit Gewissheit so sagen. Und so kam es, dass Hermann Eppenstein der Patenonkel der Göring-Kinder war und damit auch Patenonkel und Namensgeber von Hermann Göring, dem späteren Reichsminister, Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe, Reichsmarschall und außerdem war er der designierte Nachfolger von Adolf Hitler, sollte diesem etwas zustoßen. Er war also maßgeblich an der Festigung der NS-Diktatur beteiligt. Zu dem Zeitpunkt, als Eppenstein die Lungauer Burg kaufte, war Hermann Göring gerade einmal ein Jahr alt. Familie Göring verbrachte dann regelmäßig die Sommer in Mauterndorf. In der Literatur, überwiegend US-amerikanischer Forscher, wird Hermann Göring übrigens als schwieriges, ichbezogenes und überaktives Kind dargestellt. Es wird auch davon ausgegangen, Eppenstein habe die Ausbildung der Göring-Kinder finanziell unterstützt. So wuchs jedenfalls Hermann Göring heran, mit vereinzelten Besuchen im Lungau. Bis es 1913 zum Bruch kam zwischen Franziska Göring und Dr. Eppenstein. Eppenstein soll eine junge Frau gefunden haben, Lili Spitz, seine Hausdame. Die angebliche Affäre mit Frau Göring soll dann ein jähes Ende gefunden haben. Und dann brach ein Jahr später im Jahr 1914 der Erste Weltkrieg aus und alles veränderte sich schlagartig. Dass die Görings im Lungau jedenfalls bekannt waren, davon zeugen Zeitungsberichte, etwa in der Tauernpost, in der über ihre Verdienste an der Front berichtet wurden. 1917 weilte Hermann Göring dann wieder im Fronturlaub auf Mauterndorf. Fotos von ihm in Uniform im Lungau sind dazu überliefert. Und in diesen Tagen kam es sogar zu einer Verlobung mit einer gebürtigen Mauterndorferin, Marianne Mauser, Tochter des Breuers Vitus Mauser. Die beiden kannten sich seit der Kindheit, wie Hanno Bayer in seinem Buch »Berlin trifft Mauterndorf« beschreibt. Generell eine Leseempfehlung, da ist dieses gesamte Kapitel der Burggeschichte und der beiden Familien sehr detailliert aufgearbeitet. Jedenfalls schien der 24-jährige Hermann Göring heiratswillig. So bat er um die Hand der damals 18-jährigen Jugendfreundin. Die Verlobung wurde sogar in einer Anzeige kundgetan. Näheres über diese Vereinigung ist aber nicht bekannt. Zu einer Hochzeit kam es jedenfalls nicht. Nach dem Ende des Krieges 1918 war die Verlobung mehr oder weniger aufgelöst. Angeblich fragte der Brautvater 1919 in einem Brief an Göring, was er der Tochter jetzt noch bieten könne. Göring antwortete per Telegraph zurück: nichts. Teil 4. Der Burgherr. Dr. Eppenstein heiratete seine junge Freundin Elisabeth Lili Spitz. Nach Zerfall der Donaumonarchie gehörte Eppenstein dem Lager der Großdeutschen Volkspartei an. Ein Sammelbecken für Liberale, Anschlussbefürworter und Antiklerikale. Doch in seinen letzten Jahren konvertierte Eppenstein noch zum Katholizismus. Er starb mit 84 Jahren im Jahr 1934, nachdem er bereits an Demenz und Altersschwäche gelitten hatte. Albert Göring, der jüngste Bruder Hermanns, kam nach Mauterndorf und half der jungen Witwe bei der Organisation des Begräbnisses und später auch im Kampf um ihr Erbe und ihr Vermögen vor dem Einzug. Denn mit dem Erstarken des Nationalsozialismus wurde es auch für die Trägerin des jüdischstämmigen Namens von Eppenstein zunehmend schwierig, zumindest anfangs. So gab es schon vor Eppensteins Tod eine Pressekampagne gegen Hermann Göring, der rasch aufgestiegen war in diesem nationalsozialistischen Regime. Er wurde als Ziehsohn eines Juden bezeichnet. Das veranlasste einen Redakteur der Salzburger Volkszeitung sogar dazu, Göring zu verteidigen, dass nämlich die Beziehung zu Eppenstein bereits länger nicht mehr so eng gewesen sei und Eppenstein zwar jüdischer Abstammung war, selbst aber kein Jude mehr war, weil er eben konvertiert war. Lilli trat jedenfalls ein schweres Erbe an. Sie hatte in Österreich keinen Zugriff auf das in Berlin liegende Vermögen zu dieser Zeit, denn die Beziehung zwischen Deutschland und Österreich war während dieser Zeit und noch vor diesem Juli-Abkommen 1936 und der bis dahin andauernden 1000-Mark-Sperre sehr eisig. In den folgenden Jahren, vor allem ab 1938 und der Übernahme des NS-Regimes in Österreich, nutzte Lilli Eppenstein wiederum ihre Kontakte zu Hermann Göring. Sie hob stets ihr Nahverhältnis zu ihm hervor und bedachte ihn mit hochwertigen Kunstgeschenken. Und so erwarb Lilli auch einige von oder mit Hilfe Görings arisierte Besitztümer an. Dafür überschrieb sie ihm die Burg Feldenstein und nach ihrem Tod im Alter von nur 52 Jahren vererbte sie Hermann Göring unter anderem die Burg Mauterndorf. Wir schreiben also das Jahr 1939, Beginn des Zweiten Weltkriegs. Hermann Göring, führender Nationalsozialist im Reich, wurde Besitzer der Burg im Lungau. Doch wie oft war Hermann Göring in seinem Erwachsenenleben denn überhaupt in Mauterndorf? Also man weiß den Besuch 1917 mit der damaligen Verlobung, die wieder aufgelöst wurde. 1931 soll er noch einmal zu Besuch gewesen sein. Und dann kam es zu einem eher berüchtigten Treffen im Mauterndorf, und zwar im März 1938. Nur wenige Tage vor der Volksabstimmung über den Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland kündigte Göring eine Österreich-Rundfahrt an. Und dazu auch einen Besuch in Mauterndorf. 6000 Menschen sollen ihm dabei zugejubelt haben. Und so begannen auch Legenden sich zu nähern. Es hieß gar, er sei dort als Kind zur Schule gegangen, was nie belegt werden konnte. Und es kam vor der Abstimmung zu Festnahmen von Oberlehrern und den damals abgesetzten Bürgermeister Trattler und auch vom Postkommandant Brammer sowie weiteren für die Nationalsozialisten als illoyal geltende Personen. Telegramme sind belegt und Briefe, wo es heißt, die Männer würden entlassen werden, wenn Mauterndorf zu 100% mit Ja stimmen würde, also für den Anschluss an Nazi-Deutschland. Und genau so ist es schließlich gekommen. 100% in Mauterndorf stimmten am 10. April 1938 für den Anschluss. Während des Zweiten Weltkriegs lebte Göring die meiste Zeit in seiner Villa am Obersalzberg nahe des Berghofs von Hitler. Während des Krieges als Burgherr sind also nur wenige Aufenthalte in Mauterndorf verbürgt. Als sich der Krieg dann dem Ende zuneigte, die amerikanischen und sowjetischen Truppen schon im Anmarsch waren, war Feuer am Dach bei den führenden Nazis. Hitler war im Bunker in Berlin, Göring am Obersalzberg. Via Telegramm richtete er Hitler aus, dass er, Göring, nun übernehmen könne, also die Regierungsgeschäfte. Er galt damit als Verräter, wurde von allen Ämtern enthoben unter Arrest gestellt. Ein Erschießungsbefehl lag sogar vor. Nachdem die Royal Air Force im April den Obersalzberg angriff, fuhr Göring mit seiner Entourage und seinem Mercedes nach Mauterndorf. Dort wurde er aber in der Burg überwacht von etwa 50 NS-Männern. Isoliert war er also da mit seiner Familie in der Burg. Das war in den Tagen zwischen dem 27. und 30. April 1945. In dieser Zeit war es tatsächlich kritisch für Göring. Wie Hanno Bayer in seinem Buch beschreibt, gibt es über die folgenden Ereignisse verschiedene Darstellungen. Görings Ehefrau Emmy berichtete etwa von einem Geheimgang in der Burg, über den man das Schloss verlassen konnte, und ein Kontakt zu noch treugesinnten Luftwaffenoffizieren gelang. Der Erschießungsbefehl wurde jedenfalls nicht in die Tat umgesetzt, also Göring wurde nicht im Lungau erschossen. Die Lage entspannte sich. Das Ende des Naziregimes war unausweichlich. So drängte Göring auf ein Gespräch mit den Alliierten. Es wurde dann mit Göring verabredet, dass man sich mit ihm auf Schloss Fischhorn im Pinzgau treffen wollte, und zwar am 8. Mai 1945 um 12 Uhr. Doch zu der Zeit hat sich der Konvoi Görings im Lungau erst in Bewegung gesetzt, wie es heißt. Die Amerikaner wurden ungeduldig und fuhren ihm entgegen. In Altenmarkt kam es dann zum Showdown, bereits zur Abenddämmerung. Göring und auch seine Frau glaubten an eine Rettung. Doch das war ein Trugschluss. Am nächsten Tag wurde Göring nach Kitzbühel gebracht, wo seine Gefangenschaft begann. Er wurde schließlich in allen Anklagepunkten bei den Nürnberger Prozessen als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt. Er beendete sein Leben letztlich selbst mit einer Zyankali-Kapsel. Teil 5. Der Bruder. Wer in dieser ganzen Geschichte um die Görings und Mauterndorf ziemlich unter die Räder gekommen war, das war eindeutig der sogenannte gute Bruder Albert. Sein Engagement bei Lilli Eppenstein blieb unbeachtet. So war er im Testament nicht einmal bedacht. Er galt als derjenige in der Familie, der sich kritisch zum NS-Regime äußerte und sich das sehr distanzierte. Er war Maschinenbauingenieur, arbeitete nach der Machtergreifung der Nazis in Deutschland, also ab 1933, bei einem jüdischen Filmunternehmen in Österreich. Und er beschloss, von seinem Namen und seinen Verbindungen auch Gebrauch zu machen. So half er etlichen Menschen bei ihrer Flucht vor dem NS-Regime, das einiges belegt. Stand der Bruder durchaus auch unter Verdacht. Hermann Göring warnte ihn und half ihm auch mehrmals. Also der Kontakt zwischen den Brüdern brach bis zum Schluss nicht ab. Doch am Ende wurde dem guten Göring sein Name zum Verhängnis. Er wurde ebenso verhaftet von der US-Armee. Die Geschichten über seine Distanz zu den Nazis, zu den Rettungsaktionen, wollte man ihm zunächst gar nicht glauben. So saß er 2 Jahre in Haft, also von 1945 bis 1947, was ihm auch gesundheitlich zusetzte. Privat hatte er ebenso kein Glück. Ehen scheiterten mehrfach. Nach der Freilassung wollte man ihm mit dem Namen Göring auch keine vernünftige Wohnung oder auch keine Anstellung geben. Der Name Göring, das war zu verfänglich nach 1945. Er starb schließlich mit 71 Jahren im Jahr 1966 in einem Krankenhaus in Pforzheim. Im Lungau ranken sich aber lange Legenden um die Görings und vor allem um Hermann. War er nun ein Ehrenbürger in Mauterndorf oder nicht? Über diese Frage sind in den vergangenen Jahren hitzige Debatten geführt worden. In einer Ortschronik aus dem Jahr 1967 wurde behauptet, Hermann Göring sei Ehrenbürger in Mauterndorf. Somit sei er es immer noch, weil es nie aberkannt wurde, hieß es dann später in den Medien. Doch in den Zeitungsberichten über seinen Lungau-Besuch 1938 war von einer Ehrenbürgerschaft keine Rede. Es liegen auch keine Gemeinderatsbeschlüsse vor. Doch gibt es einen Artikel in der Salzburger Zeitung aus dem Jahr 1943 über einen Künstler, Lukas Suppin. Dieser soll beauftragt worden sein, die Ehrenbürgerurkunde Mauterndorfs für Hermann Göring anzufertigen. Es liegt sogar ein Entwurf vor für den Text. Doch über den Entwurf hinaus gibt es keine Hinweise für eine tatsächliche Verleihung. Das Kapitel konnte für Mauterndorf dann in späteren Jahren ad acta gelegt werden. Und so sieht es auch die Burgverwalterin Ingeborg Stolz heute. Aktuell ist eine Sonderausstellung zu Eppenstein im Schloss zu sehen, mit Schautafeln zu Gast Hermann Göring und dessen Rolle. Doch wie geht die Burg heute mit diesem Kapitel der Hausgeschichte um?
Mir persönlich war es ein Anliegen, einfach diese Ausstellung zu machen, weil immer sehr viele Fragen aufgetaucht sind. Und ich muss gestehen, seit dass es diese Ausstellung gibt, hat sich dieses Thema auch, kann man sagen, neutralisiert, aber es ist wirklich kein Thema mehr.
Teil 6. Die Öffnung. Mit dem Tod Hermann Görings 1946 endete sein Besitzanspruch an der Burg Mauterndorf. Die Republik sah sich als Rechtsnachfolger. Es gab aber noch eine Erbengemeinschaft, die Ansprüche erhob. Ein jahrelanger Rechtsstreit begann. Erst 1967 wurde die Republik dann als Eigentümerin ins Grundbuch eingetragen. Das Land Salzburg erwarb das Schloss schließlich. Und zwar für schlappe 146.000 Schilling, also das war sehr günstig. Es kam aber zu umfassenden Renovierungen und Sanierungen. Außerdem wurde das Schloss in den Wirren des Kriegsendes komplett ausgeräumt und ausgeplündert.
Da ist alles weggekommen. Die Burg ist wirklich geplündert worden bis auf das Letzte. Also da hat man leider Gottes jetzt nicht wirklich irgendwelche historischen Gegenstände, sondern aufgrund dessen, dass alles geplündert worden ist, verkauft worden ist, hat die Burg halt einfach wieder müssen Nachbildungen, Nachstellungen machen müssen.
Es kam dann nach 1967 ein Schlossmuseum in die Burg, außerdem ein Kultursaal. Ab den 1990er Jahren wurden regelmäßig Führungen angeboten. Mittlerweile besuchen pro Jahr etwa 40.000 Menschen die Burg, vor allem Schulklassen aus der Region und dem ganzen Bundesland, Familien wie Urlauber. Dazu lädt die Burg zu Veranstaltungen und beherbergt zudem das Lungauer Landschaftsmuseum.
Wir haben natürlich sehr viele internationale Gäste. Zielgruppen teilt sich immer auf, je nach Jahreszeit. Die Schüler sind für uns ganz eine wichtige Zielgruppe, das werden Sie jetzt dann vielleicht hier anschließend sehen. Und in den Sommermonaten Juli und August sind es die Familien und im Herbst sind es dann wieder die Senioren und wiederum die Schulkindgruppen. Also wir sind eigentlich ein Ganzjahresbetrieb. Wir haben auch im Winter geöffnet. Schließen tun wir wirklich nur im November. Und wir haben es ja so geteilt, dass praktisch so die bis 10-Jährigen, 12-Jährigen, da haben wir ja dieses Fest am Hofe. Das ist ein dreistündiges Programm. Also da lernt man praktisch die Tischsitten kennen und die Schüler können sich alle gewanden, schlüpfen in eine Rolle. Und dann hat man noch zusätzlich eben diesen Bauerntanz. Also das ist wirklich ein Kinderprogramm, das gibt es schon relativ lange, aber das wird einfach so gut immer wieder angenommen und das Feedback ist da einfach so, dass man es gar nicht ändern möchte. Und natürlich der Turm dann für die Älteren, man muss immer schauen, dass das einfach angepasst wird.
Ingeborg Stolz wird mit Ende November 2025 nach 10 Jahren als Burgverwalterin in den Ruhestand gehen. Ihr folgt der 35-jährige Mauterndorfer Philipp Wiedel nach. Er freut sich darauf, wie er im Gespräch mit NSN verrät. So sei die Burg auch für ihn immer schon präsent gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge haben oder wenn Sie uns Ihre Ideen für weitere Schattenorte schicken wollen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@sn.at oder hinterlassen Sie uns doch gerne einen Kommentar auf Spotify oder beim Artikel auf sn.at. In der nächsten Folge Anfang Oktober bleiben wir ganz nah in meiner Heimat im Flachgau. Da lacht mich ein Schattenort fast täglich an. Nun werde ich ihn endlich wieder einmal bezwingen und mich der dunklen Geschichte stellen. Mehr verrate ich erst einmal nicht. Vielleicht kommen aufmerksame Hörer ja drauf, welcher Ort gemeint ist. Wenn ja, schreiben Sie uns doch gern. Wer nicht warten will, kann frühere Folgen nachhören. Aus dem Lungau etwa zu Schloss Mosham, zu den Hexenverfolgungen, zu den Osmanen im Lungau oder auch zur Ischlerbahn, zu den Tempelrittern oder zum Untersberg. Mehr als 60 Folgen gibt es mittlerweile, 30 davon sind als Buch erschienen. Zu erwerben über den Verlag Anton Pustet, den SN-Shop oder im Buchhandel Ihres Vertrauens. Bis zum nächsten Mal, machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.